Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich sage hier an der Stelle mal Grüße aus Altheim, aus der Altheimer Krishona-Gemeinde. Ich freue mich heute, so viele hier zu sehen, und ich freue mich, dass ihr mir Vertrauen entgegenbringt, indem ihr jetzt mir einfach zuhört. Die nächsten Minuten gehören im Prinzip mir, und ihr dürft eure Ohren aufmachen. Und das Thema Vertrauen ist ja schon angedeutet worden, darum geht's heute. Wir wollen Gott Vertrauen lernen, trotz mancher Hindernisse, die uns im Leben begegnen. Und das ist ungewöhnlich, mit diesem Text das zusammenzubringen. Und dennoch lesen wir heute Markus Kapitel 10, 17 bis 27. Markus Kapitel 10, 17, ab Vers 17. Und wer seine Bibel dabei hat, darf gern mitlesen. Ich habe hier die Schlachter-Übersetzung vorliegen. Der reiche Jüngling. Und als er, also als Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele, viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über diese Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen in Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinkommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Soweit mal der Text. Und ich steige direkt ein mit einem Hindernis. Ich habe es angekündigt, das sind hier Hindernisse auf dem Weg der Nachfolge, auf dem Weg, wie ich Gott vertrauen kann. Und das erste Hindernis, das mir auffällt, ist hier, ich verrate es noch nicht, wir kommen gleich drauf. Ja, in der Gesellschaft, in der wir leben, so wie in unserer, sind wir, denke ich, da ist jeder mit eingeschlossen, voll mit Anforderungen unterwegs, ja, die an uns selbst gestellt werden. Man muss was leisten, man muss etwas tun, man muss sich beweisen, dass man was drauf hat, ja, sonst ist man niemand. Und so ähnlich geht es diesem jungen Mann, ich sage einfach mal ein junger Mann, also ein Jüngling. Er musste sich auch beweisen und er tat es gerne. Er war bekannt im Land. Und er kommt jetzt zu Jesus mit dieser Frage: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Erstmal eine gute Absicht, dass so jemand sich überhaupt solche Gedanken stellt, über die Gedanken übers Leben nach dem Tod, ja, was kommt nach dem Tod und so weiter. Wir kennen das. Es ist heute nicht mehr so gewünscht wie zu der damaligen Zeit. Und vielleicht fragt sich heute das überhaupt noch jemand in der Medizin oder in der Wissenschaft, wo es darum geht, das Leben zu verlängern, oder noch vielleicht in religiösen Kreisen. Und trotzdem merkt er, trotz seines doch so guten Lebensstils, wir kommen nachher noch drauf, fehlt ihm irgendetwas. Die Frage nach dem ewigen Leben beschäftigt ihn, obwohl er ein reicher Jüngling war. Also war die Frage des Mannes doch berechtigt und gut, aber die Absicht, die zeigt eigentlich die Tragik in der Fragestellung. Wir passen mal nochmal genau auf. Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was soll ich tun? Mit dieser Frage gibt er Jesus im Prinzip schon so ein bisschen den Rahmen vor, wie er antworten soll. Was soll ich tun? Also er erwartet etwas, was er tun kann. Und Jesus geht erstmal gar nicht auf diese Frage ein, nimmt ihn trotzdem ernst und lässt die Frage zu, ja. Und dennoch will er vorneweg was klären mit ihm. Also er wird angesprochen mit guter Meister. Und Jesus sagt erstmal, niemand ist gut. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott allein. Und was Jesus damit bezweckt, ist, denke ich, Folgendes. Er korrigiert hier die falsche Denkweise des Mannes. Nämlich gibt es keinen guten Meister hier auf der Erde. Es gibt vielleicht einen, der relativ gut ist. Es gibt einen, der seinen Job wirklich gut macht. Aber es gibt keinen guten oder, wenn man weitergeht, perfekten Meister auf dieser Erde. Ihr versteht den Unterschied. Und so gibt es auch keine guten Menschen. Gut allein ist nur Gott. Das sagt Jesus hier. Sonst niemand. Und indirekt, indem er diese Frage aber auch zulässt und nicht verneint, sagt er über sich, ich bin der gute Meister. Aber ich bin kein Mensch, sondern ich bin ein Gott. Ich habe die Autorität, hier jemand auch ewiges Leben zu geben. Deswegen ist es so recht, riecht es gut, dass der Mann zu Jesus kommt mit dieser Frage. Und ich will auch dir heute Morgen schon sagen, komm mit diesen Fragen, die dich beschäftigen, immer zu Jesus. Jesus lehnt dich nicht ab, er weist dich nicht ab. Solche Fragen sind hier an der richtigen Adresse. Ja, und jetzt lenkt Jesus das Gespräch, nachdem er das geklärt hat, es gibt keinen guten Menschen, es gibt nur einen guten Gott, einen perfekten Gott, in eine bestimmte Richtung. Und zwar, er will den Menschen in eine Selbsterkenntnis führen. In eine Erkenntnis über den Menschen, über sich selbst, wo er zum Nachdenken kommt. Und ich denke, so Gott, das macht es oft Gott auch mit uns. Er hält uns einen Spiegel vor, die Bibel in dem Fall, zeigt uns, wenn wir darin lesen, oh, ich sollte mal wieder dies oder jenes oder hier stimmt mein Leben nicht ganz, hier ist es nicht im Reinen, bin ich nicht im Reinen, hier muss ich mich noch mit jemand versöhnen und so weiter. Und wenn wir es dann schaffen, von uns wegzusehen, dann erst wird uns die Größe Gottes auch wirklich bewusst. Gott, der perfekte, vollkommene, begegnet uns. Ja, und auf dieser Grundlage lässt Jesus jetzt nicht sich trotzdem auf das Niveau von diesem Mann ein, auf dieses Niveau deshalb, weil er ihm die Chance gibt, beweis mir doch mal das Gegenteil. Wenn du sagst, es gibt gute Menschen, weil er ja guter Meister ihn anredet mit gutem Meister, beweis mir doch mal, dass du gut bist. Und er sagt, du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, stehlen, kein falsches Zeugnis reden, nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Beweis mir das Gegenteil. Versteht mich jetzt nicht falsch. Das sind doch gute Gebote, die uns Gott gibt. Gute Gebote von einem guten Gott gegeben. Aber diese Gebote einzuhalten, das schafft wahrscheinlich keiner. Und auch heute würde, glaubt keiner das von sich behaupten. Aber warum führt Jesus auf einmal die Gebote auf? Ist das Halten der Gebote eine Formel, um in den Himmel zu kommen? So scheint es hier erstmal. Sagt Jesus, wenn ich mich an Gebote halte, habe ich ewiges Leben. Den Weg der Werksgerechtigkeit, würden die Theologen sagen, wo ich mir durch mein Werk das ewige Leben im Prinzip verdiene. Ist es das, was Jesus hier sagt? Ein Beispiel dazu. Also, dass es sinnfrei ist, so zu denken. Ihr seid, oder viele von euch sind Autofahrer und ihr wisst, wenn man bei Rot über eine Ampel fährt, ist es nie so schlau. Und vor allem können da dumme Sachen passieren. Ich war selber mal dabei bei einem Autounfall, wo mein Fahrer in meinem Fahrzeug eben über die rote Ampel fuhr. Und es kam zu einem Unfall. Gott sei Dank kein Personenschaden. Und dennoch war doch der Blechschaden sehr groß. Und ich dachte mir so, was bringt es mir, wenn ich 1000 Mal über eine grüne Ampel fahre und jetzt ein einziges Mal über die rote Ampel und da passiert ein Schaden. Das macht es doch nicht wieder gut. Richtig? Und so ist es mit den Geboten auch. Ich kann die Gebote halten, ich kann mich verzwungen daran halten. Wenn ich eins übertrete, habe ich das ganze Gebot übertreten. Deswegen ist der Weg über Werksgerechtigkeit überhaupt nicht schlüssig. Und Jesus erklärt eben nicht diesen Weg zum Heil über meine Taten. Stattdessen bestätigt er, dass kein Mensch, egal wie moralisch und sozial gut er sich verhält, sich ewiges Leben erwirken kann. Keine Tat ist so gut, dass sie die vielen Schlechten wieder aufwiegen könnte, um eben vor Gott zu bestehen. Das muss dem Jüngling hier und das muss uns, glaube ich, auch klar sein, dass wir aus Eigenleistung nicht weiterkommen. Und damit wird Eigenleistung hier zu einem Hindernis für mich, um Gott zu vertrauen, Auf der einen Seite will ich Gott vertrauen, auf der anderen Seite will ich auch etwas dafür tun, will ich mich beweisen, will ich mich stark machen. Es ist nicht falsch, aber glaub nicht, dass diese Taten dich retten. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Ja, wir versuchen dieses Hindernis dann auch oft alleine zu bewältigen und versuchen das dann doch wieder mit eigenen Taten und so weiter darüber zu kommen. Aber wir sind auf Hilfe von außen angewiesen. Und die Antwort auf die Frage nach ewigem Leben finden wir jetzt nicht in diesem Text. Ich habe Römer 3 herausgezogen, wo es heißt, denn alle haben gesündigt, alle, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Also ohne Verdienst gerechtfertigt werden, ohne mein Hinzutun. Es geht also in keiner Weise um mein Tun, das haben wir jetzt verstanden. Und auch wenn du vielleicht zu großen Taten bereit bist, Rettung bekommt man geschenkt, und zwar durch Glauben. Durch den kindlichen Glauben, wo ich Gott entgegenbringe. Versuch nicht mit guten Taten auch dein Gewissen zu beruhigen, weil Jesu Tat am Kreuz reicht, um dich zu retten. Das war jetzt letztendlich seine ganze Mission auf dieser Erde. Und darauf dürfen wir, darauf müssen wir vertrauen, nicht auf uns. Das erste Hindernis. Das zweite. Jetzt will ich uns mal den Jüngling etwas näher vorstellen. Also wir haben hier einen Jüngling, ja, man erkennt es ja im Namen, dass er recht jung gewesen sein muss, also gute 30 Jahre, so ein bisschen in meinem Alter, vielleicht ein paar Jahre älter, so stelle ich mir den vor, hat es in seinem Leben schon sehr weit gebracht. Er ist ja als reicher Jüngling bekannt, also er hatte viele Güter, er hatte Besitz, er hatte Geld, er hatte Einfluss, er war ein Oberster in der Synagoge, also der gehörte schon eher zu der oberen Schicht in der Gesellschaft. Und umso spannender doch, dass genau so ein Mann zu Jesus kommt. Und wie heißt's? Er lief herzu und fiel vor ihm auf die Knie. Wow. Es ist sehr gut, wenn wir zu Jesus kommen, wie gesagt, mit unseren Fragen. Und dennoch stellen wir ja hier fest, er kommt aus einem bestimmten Grund zu Jesus. Sein Reichtum befriedigt ihn nicht vollkommen. Es bleiben Fragen offen. Ja? Sein Reichtum macht ihn nicht ausreichend glücklich. Und auch wenn er alles in seinem Leben erreicht hat, was manch andere in seinem Alter vielleicht anstrebt, innerlich ist er irgendwie nicht angekommen. So erscheint das uns hier. Eine alte Weisheit sagt, Geld alleine macht nicht glücklich. Und ich denke, da ist was dran. Es macht vielleicht unabhängig, es macht vielleicht wohlhabend, hebt unser Lebensstandard. Aber Glück im Geld zu finden, ist sinnfrei. Nicht zuletzt belegen das auch Studien und auch Menschen, die auf tragische Weise ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie in Reichtum einfach keine Erfüllung finden. Ja, woran liegt's und woran fehlt es diesem Jüngling und woran fehlt es oft in uns Menschen wirklich? Zunächst zurück zum Gespräch. Jesus sieht diese Aufrichtigkeit des Mannes. Er lässt ihn zu sich kommen, er lässt ihn auch auf den Knien und so weiter und geht doch auf ein Gespräch mit ihm ein und sagt ihm trotzdem, eines fehlt dir. Du bist echt gut unterwegs, aber eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Eine zweite Chance für den Mann, sich als gut zu erweisen. Dieses Mal aber geht's ins Eingemachte. Jesus fordert ihn auf, all das, was er hat, was er besitzt, zu verkaufen und den Ertrag an Arme abzugeben. Krass, oder? Krass. Steht es eigentlich so in den 10 Geboten drin, dass wir sowas tun sollen? Habe ich mich gefragt. Also er führt hier Gebote auf, es sind nur 5, es gibt ja 10. Steht es so drin? Ist es nicht übertrieben? Ich höre da indirekt, ja. Zitiere einfach mal das erste Gebot und dann schauen wir mal, was es mit uns macht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Der Jüngling konzentriert sich schon seit seiner Jugend auf, diese Gebote zu halten, aber irgendwie hat er das erste Gebot übersehen. Warum? Er hat andere Götter neben dem Gott. Er hat sein Reichtum als Gott. Er hat das erste Gebot ausgelassen und seine Reaktion auf dieses Hindernis, wo Jesus ihm dann jetzt sagt, zeigt es ja eindeutig, er hat ein Problem mit Reichtum. Also nicht, weil er viel hat, sondern weil Jesus jetzt sagt, gib das viele, was du hast, ab. Teil ist. Ja? Was sehen wir? Seine Reaktion ist, er wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon. Denn, das ist der Grund, er hatte viele Güter. Er war gefangen. Auch wenn er viel hatte, und für uns ist ja oft Reichtum mit Freiheit verbunden, aber er war gefangen in diesem Reichtum. Er konnte es nicht abgeben. Und so wurde der Reichtum für ihn zu einem Gott. Wer reich sein will, der neigt schnell zu Geldgier. Und Geldgier ist nichts weiter als eine Sucht. Und deswegen diese Gefangenheit in dieser Sucht. Man will immer mehr besitzen, man will immer mehr haben. Und doch ist die Befriedigung einer Sucht nur von kurzer Dauer. Und mit Reichtum ist es eben ähnlich. Wenn einer geldgierig ist, steht er in der Gefahr, immer mehr besitzen zu wollen. Ja? Und dazu lesen wir als 1. Timotheus 6, Vers 10, da heißt es, denn die Geldgier, also die Sucht, die Geldsucht ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Da erkenne ich eigentlich den Jüngling hier wieder drin. Ja? Nochmal eine kleine Story aus meinem Leben. Ich war jung und in meiner Jugend, als der Smartphone-Markt so boomte, wollte ich natürlich auch das neueste Smartphone haben. Ja, ist doch klar. Geht heute vielleicht auch noch Leuten so. Auf jeden Fall habe ich mich auf die Suche gemacht, wollte das neueste Gerät und natürlich gucken wir da im Internet, was werden da Preise angeboten und so weiter. Und leider bin ich echt in eine Falle gelockt worden, wo ich dann nicht nur ein Gerät hätte kaufen können, sondern gleich mal fünf. Und dann kam mir der Gedanke, ja klar, mache ich das, dann verkaufe ich die fünf für einen besseren Preis und habe einen Gewinn. Ja? So, und was ist passiert? Ich wurde letztlich um mehrere tausend Euro leichter und zuletzt saß ich auf dem Polizeipräsidium und musste Zeugenaussagen machen. So viel dazu, wenn man sich da verrennt. Das Spiel mit dem Geld ist in gewisser Weise ein Spiel mit dem Feuer. Und ich hoffe sehr, dass ihr nicht in dieser Gier gefangen seid. Und dass ihr glaubt, Geld macht mein Leben vollkommen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es führt letztlich in eine Richtung von Gott weg. Und wenn Gott ein Synonym für Glück ist, dann rennen wir vom Glück eigentlich weg mit dem Geld. Reichtum ist zwar als Segen anzusehen, und das sagen wir auch oft, oh, der ist aber gesegnet, der hat viele Besitztümer, dem gehört so viel, der ist gesegnet von Gott. Im Alten Testament mag das sehr wohl stimmen. Im Neuen Testament wird da die Priorität ein bisschen anders gesetzt. Und wird hier dem Jüngling zu einem Hindernis in seinem Vertrauen auf Gott. Also er kann Jesus nicht vertrauen. Jesus sagt, gib alles weg. Ich kümmere mich um dich. Folge mir du mir nach und ich kümmere mich um dein Leben. Und das kann er nicht. Das steht ihm im Weg. Und was macht Jesus? Er blickt umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Wo jemand nicht mehr weiter aufs Geld vertraut, sondern das erste Gebot hält und Gott den ersten Platz in seinem Leben gibt, da wird er fähig, Geld auch richtig zu verwalten und es frei zu geben ohne Zögern. Und der erste Schritt, den richtigen Umgang mit Geld zu lernen, ist die Frage nach der Priorität. Steht das Geld über Gott oder steht Gott über dem Geld? Ich dachte mir, vielleicht machen wir einfach mal jetzt eine Prüfung, jeder für sich, indem wir uns einen Versuch starten. Überleg dir jetzt einfach mal einen Betrag, wo du bereit wärst auszugeben, hinzugeben, wegzugeben, ohne dass es dir weiter gehört. Und du wirst wahrscheinlich relativ schnell merken, der Betrag, also irgendwo haben wir da eine Schmerzgrenze. Alles drunter geht vielleicht noch, drüber, schwierig. Egal, was du merken wirst, wenn du es hingibst, und so dürfen wir Gott Vertrauen lernen, wird Gott unserem Herzen Frieden schenken, weil er sagt, geben ist seliger als nehmen. Machen wir einfach mal den Test. Gott, ich gebe dieses Geld dir hin. Ja, es kann natürlich jetzt eine Organisation sein, es kann ein Nachbar sein, der ein bisschen Armut, es kann an Flüchtlingsarbeit sein und so weiter. Ich gebe das dir hin. Du machst jetzt mit dem Geld, was gut ist. Und du wirst erleben, dass Jesus, dass Gott dich mit Frieden im Herzen füllt, weil geben seliger ist als nehmen. Wir kommen zu einem dritten Hindernis in diesem Text. Und Es ist zwar das letzte Hindernis in diesem Text, aber es gibt noch viel weitere Hindernisse dazu, nachher noch mehr, die uns im Glauben auch manchmal begegnen. Dazu schauen wir uns jetzt die Jünger an. Also die waren jetzt die ganze Zeit dabei bei diesem Gespräch zwischen Jesus und den reichen Jünglingen und die haben das gelauscht und jetzt kommen die in den Mittelpunkt und sie erstaunen über seine Worte. Sie waren bestürzt über das, was Jesus hier sagt. Erst recht, wenn er dann nachher ausführt, ein großes, ein sehr großes Tier auf der einen Seite, ein Kamel und ein Nadelöhr in einer Nadel. Wie soll das zusammenpassen? Also er vergleicht die Reichen mit diesem Kamel und das Reich Gottes, wie man da reinkommt, mit einem Nadelöhr. Und da kommen die Jünger einfach nicht mehr mit. Sie erstaunen über diese Worte, sie sagen, wow, Jesus, wer soll dann überhaupt noch gerettet werden? Ein Ding der Unmöglichkeit, ja, eine Beschränkung. Und Jesus sagt, für einen reichen Menschen ist sein Reichtum wirklich ein Hindernis, ins ewige Leben zu kommen. Aber wie sieht es für den Menschen aus, der nicht reich ist, der einfach weniger Besitz hat? Sind die dann automatisch gerettet? Haben die automatisch ewiges Leben? Das wäre doch dann eigentlich der Umkehrschluss. Denken wir nochmal zurück an das erste Hindernis, wo Jesus dann ausführt, es gibt keine guten Menschen. Niemand ist gut, egal ob du jetzt erstmal arm oder reich bist, es gibt keine guten Menschen. Alle sind in dieser Sünde eingeschlossen und benötigen Hilfe von außen. Und so kommen sie selber nicht über diese Hindernisse hinweg. Und zu dieser Erkenntnis muss ein Mensch, egal ob er arm oder reich ist, erstmal kommen. Und gleichzeitig kann diese Erkenntnis, wenn ich sie auch erlangt habe, mir ein Hindernis sein. Ja, wenn ich sehe, wow, ich komme nicht weiter von mir aus, dann steht da so eine Wand vor mir und ich kann daran scheitern. Ich kann daran aufgeben. Wenn ich ständig das Unmögliche vor Augen habe, dann scheitere ich daran, dass ich das Unüberwindbare immer wieder sehe und immer wieder gegen die Wand laufe. Ich denke ständig, es geht nicht, es kann nicht gehen, es kann nicht funktionieren und so weiter und bin so ein bisschen ein Schwarzmaler bei dem Ganzen. Dann vertraue ich aber auf meine Erfahrung. Vielleicht auch auf die Erfahrung von anderen Menschen, die auch schon sagen, ja, das geht nicht. Aber das sind alles endliche und beschränkte Mittel. Und wie gut ist es jetzt in diesem Kontext zu sehen, was Jesus macht? Im letzten Vers sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Rettung eines Menschen ist ja immer ein Wunder. Für Menschen unmöglich, wir können uns nicht selber retten, für Gott möglich. Diese Aussage gewinnt dann weiter an Kraft, wenn wir ihn auf reiche Menschen ummünzen. Also diese Aussage von Jesus. Wenn wir Menschen erkennen, oh, für einen Reichen ist es unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen, sagt Gott, es ist möglich. Es ist möglich. Für Gott sind die Dinge möglich. Gott grenzt nämlich keine Menschengruppe kategorisch aus, nur weil sie reich, weil sie arm, weil sie dunkelhäutig, weil sie hell sind oder sonstiges. Gott schließt niemand aus in sein Angebot. Gott ist die Rettungsleine, die wir ergreifen dürfen. Oder die Rettungshand. Und die Erkenntnis über unsere Unfähigkeit, über unsere Beschränktheit, die muss uns kein Hindernis bleiben. Denn Psalm 18, Vers 30 sagte David, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, ich kann mit diesem Gott über diese Hindernisse hinwegkommen, weil ich mich eben an diese Rettungsleine, weil ich mich an Gottes Hand entgegenstrecke und er nimmt sie mir und hilft mir über dieses Hindernis hinweg. Vielleicht stehst du ja auch gerade vor so einer Mauer und weißt nicht, wie du darüber kommen sollst. Vielleicht eine Aufgabe, wo du denkst, ja, da bin ich nicht gewachsen. Vielleicht auch eine Diagnose vom Arzt, die nichts Gutes aussagt, die dich lähmt. Oder sind doch andere Dinge im Alltag, die uns begegnen, die uns ausbremsen, die uns im Weg stehen. Was es auch ist, Jesus hat Wunder gewirkt und er tut es auch heute. Und wir haben es ja gesagt, jede Bekehrung, jede Wiedergeburt ist ein Wunder. Und so dürfen wir ihm auch diese Hindernisse, die uns im Alltag begegnen, immer wieder hinbringen. Sagen, Jesus, ich habe hier ein Hindernis vor mir. Ich will immer was tun. Oder ich setze voll auf Geld. Oder auch, ich bin Schwarzmaler. Ich sehe immer alles nur schlecht und sehe die Begrenztheit und das lähmt mich. Ja, all diese Dinge aus diesem Text. Und die darf ich Jesus hinlegen. Und er hilft mir. Hilfe ist von außen notwendig und er bietet uns diese Hilfe an. Zum Schluss nochmal zusammenfassend. Also, Gott vertrauen wollen wir lernen, obwohl es Hindernisse gibt. Es gibt diese Eigenleistung, es gibt Reichtum, es gibt Beschränktheit in meinem Denken, in meinem Handeln. Vielleicht gibt es aber auch noch weitaus mehr Hindernisse, die uns immer wieder auch begegnen. Jetzt ist aber die Frage, wie überwinden wir diese Hindernisse? Kann ich mich lösen von dem Blick auf dieses Beschränktsein? Kann ich mich lösen von meiner Leistung, von meinem Besitz und dann eben immer mehr Gottes Vertrauen? Es mag jetzt paradox klingen, vor allem zum ersten Punkt, hier können wir jetzt was selber tun und hier sollen wir auch was selber tun, und zwar uns einfach Gott hingeben, uns Gott uneingeschränkt anvertrauen, uns Gott schenken, und dann wird dieses Vertrauen, das wir in Gott gewonnen haben, unser Leben verändern. Du wirst gelassener, du wirst nicht gezwungen Leistung bringen, du wirst frei. Beurteilst nicht so sehr nach dem Verhalten von anderen. Du wirst freigebig, gastfreundlicher, weil du eben nicht mehr mit Geld geizt, du gibst gerne. Und du schaust einfach weg von dir und von deinen Möglichkeiten. Ja, und wo wir menschlich einfach Grenzen sehen, dürfen diese Grenzen auch Gott bringen. Und er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, bei Gott nicht. Alle Ehre ihm. Amen.